Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Gast aus Berlin, den man aber inzwischen in ganz Deutschland kennt und darüber hinaus. Das sind vor allem Menschen, die ihn kennen, die gerne raten, Wissensquiz spielen. So wie ich, der immer, wenn es geht, abends um 18 Uhr in der ARD die Show Gefragt, Gejagt guckt und dabei mitmacht vom Sofa aus. Und wenn ein Kandidat dann gegen einen Jäger antritt, einen Quizprofi, ja, da bin ich auch dabei. Und jetzt sitzt mir so einer gegenüber und alle, die die Sendung kennen, die müssen nicht groß rätseln, wenn ich seinen Spitznamen sage. Er ist der Besserwisser. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Sebastian Klussmann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe neulich in einem aktuellen deutschen Roman einen verächtlichen Satz gelesen, der ging ungefähr so: Ja, wer schaut denn noch Vorabendfernsehen, diese Serien, diese Quizshows für Oma und Opa? Ich war prompt beleidigt, ne? Da hat jemand überhaupt keine Ahnung, dass hier Abend für Abend Millionen Menschen wirklich einschalten. Und Sie, Herr Klussmann, Sie sind jetzt seit über 10 Jahren bei Gefragt, Gejagt. Erkennt man Sie eigentlich? Auf der Straße spricht man Sie an oder sagt, hey, guck mal, da läuft der Besserwisser?
Es passiert tatsächlich ständig. Also wirklich jeden Tag. Selbst in Berlin, und ich war vor einigen Tagen noch im Kosovo und in Pristina, bin ich auch angesprochen worden.
Nein.
Also tatsächlich von einem Deutschen natürlich, ach, okay, der auch auf Reisen war. Wobei dort läuft auch Gefragt, Gejagt. Zumindest im Balkan gibt es eine kroatisch-serbische Version davon und die ist sehr, sehr populär. Nee, aber ich sag mal so, wer schaut noch Vorabend? Anscheinend einige Millionen. Also wir freuen uns jedes Jahr noch einmal über eine Rekordquote, ist absoluter Wahnsinn, hätte nie jemand für möglich gehalten. Ich weiß noch, als wir 2015 den Ruf in die ARD bekommen haben, da hieß es Willkommen in der Todeszone, so hieß das um 18 Uhr. Niemand hat überlebt. Und dann, ja, läuft seit 2015 Quiz dort mit uns unter anderem und natürlich mit den Kollegen auch von Wer weiß denn sowas. Und wir erreichen 3 Millionen Zuschauer jeden Tag.
Wie kam es eigentlich zu diesem Spitznamen? Die anderen, die heißen der Quizgott, der Bibliothekar, die Generalistin, der Quizvulkan. Klingt ein bisschen edler als der Besserwisser.
Ist das so? Ich weiß nicht. Beim Bibliothekar lag das natürlich nahe. Bei mir anscheinend ist der Eindruck entstanden. Ich kann mir das nicht so ganz so erklären beim Casting. Es ist letztendlich ein Name, mit dem ich jetzt leben muss. Ich muss sagen, ich fremdel etwas, weil ich nicht glaube, dass ich ein typischer Besserwisser bin, weil ich nicht ständig Menschen quasi mein Wissen unter die Nase reiben muss. Ich habe da eben Wege gefunden. Unter anderem habe ich meine Therapiesitzung dann um 18 Uhr in der ARD. Ja, ansonsten weiß ich das eben irgendwie anders zu verpacken.
Ich kann es echt nicht einschätzen, wie jetzt der Anteil bei unserem Zwischentöne-Publikum ist, wer die Show kennt und wer nicht. Erklären Sie vielleicht mal ganz kurz das Prinzip für alle, die jetzt ein Fragezeichen im Kopf haben.
Ja, nun, ich bin einer der sogenannten Jäger, also ein Quizprofi. Ich glaube, so kann ich mich mittlerweile auch bezeichnen. Auch das Finanzamt akzeptiert das als eine meiner Tätigkeiten. Und ich sitze etwas erhöht, wie auf einem Thron, gucke herab und es gibt im Prinzip 3 Stufen für Kandidaten. Ich trete gegen 4 Kandidaten an und die müssen innerhalb von 1 Minute möglichst viele Fragen offen beantworten. Dann haben sie Spielgeld, dann spielen sie um dieses Geld, ich mache verschiedene Angebote und sie spielen dann um einen Betrag und müssen mir quasi entfliehen. Ich jage sie, sie entfliehen und wenn sie es schaffen, bei Multiple-Choice-Fragen, die beide beantworten müssen, ich und die Kandidaten. Wenn Sie also genügend Fragen, Sie haben so 2, 3 Stufen, sind Sie auf einer Stufenleiter weiter herab von mir. Wenn ich Sie nicht kriege, dann kommen Sie ins Finale. Und im Finale sind meist so 2 Personen im Durchschnitt, mal auch 3 oder 4. Und dann müssen die, die im Finale sind, möglichst viele Fragen innerhalb von 2 Minuten beantworten, ohne Antwortmöglichkeiten. Und die haben ein paar Vorteile. Unter anderem haben sie schon Punkte, wenn sie im Finale sind. Das heißt, wenn die 14 Fragen beantworten in 2 Minuten und 3 sind im Finale, haben sie schon mal 17 Punkte. Mhm. Und dann muss ich 17 erreichen. Und sie haben noch einen Vorteil, wenn ich eine Frage falsch beantworte, ich kriege jetzt andere Fragen, dann können sie dieselbe Frage beantworten und
dann werden sie zurückgesetzt.
Das ist wahnsinnig wichtig, weil ich gewinne. ich glaube so über 90, fast 95% der Duelle, wenn es nur um die Nettopunkte geht. Durch diese Rückstoßer liegt die Siegquote bei mir aber so um die 75%.
Wir kommen noch später auf Highlights und große Rekorde von Sebastian Klößmann. Immer ein kleiner Insider-Joke hier noch. Ein Markenzeichen von Ihnen sind spektakuläre Hemden, die Sie immer anhaben. Wildeste Muster. Für alle Fans heute trägt Herr Klößmann zivil ein Fußball-T-Shirt. Also ist Showbusiness diese Hemden? Wo kriegen Sie die eigentlich her?
Es ist teilweise Showbusiness, weil es ja eine Marke ist, die ich mitkreiert habe und Menschen das erwarten von mir. Aber ich trage das auch privat. Und vor allem ist es ganz toll, ich habe jetzt, glaube ich, etwa 70, 80 geprintete Hemdenanzüge und mittlerweile ist Auftrittskleidung. Also ich trete ja deutschlandweit auf als Vortragsredner, Keynote-Speaker, aber nicht nur bei Unternehmen, sondern auch öffentlich. Mhm. Quasi wie ein Comedian mit meinem Programm. Und da trage ich die, weil sonst wären alle enttäuscht, wenn ich das nicht tragen würde. Aber ich trage es auch durchaus mal privat. Mhm. Und das bekomme ich tatsächlich, das ist nicht maßgeschneidert, das bekomme ich im Handel. Das kann jeder nachkaufen. Das sind unterschiedlichste Marken. Und ich bin ständig auf der Suche und das Schöne ist, es gibt viele Zuschauer.
Das heißt, man kann ihnen eine Freude machen, wenn man ihnen so ein Hemd schenkt.
Ja, es passiert tatsächlich. Mir werden nicht nur Tipps zugesendet, sondern die Hemden selbst. Die soll ich doch mal bitte im Fernsehen tragen.
Was jetzt an dieser Stelle unbedingt nachzutragen ist, Herr Klößmann, Sie sind nicht nur einer von jetzt zig TV-Unterhaltungspersönlichkeiten, sondern vielfacher deutscher Quizmeister, deutscher Rekordhalter bei der Quiz-Europameisterschaft, bei der Quiz-Olympiade, ja, die gibt's auch, haben Sie gewonnen. Darüber hinaus sind Sie Bestseller-Autor geworden, gerade ist Ihr jüngstes Buch geschrieben. Sie arbeiten als Coach, Berater, halten Vorträge, haben Sie selbst schon gesagt. Das Finanzamt erkennt Sie mittlerweile auch an. Wie ist denn da die Berufsbezeichnung?
Nun, ich kann ja verschiedene Tätigkeiten angeben als Selbstständiger. Mhm. Eine ist Profi-Quizzer, beziehungsweise ich glaube ganz genau, es ist irgendwie Quizdarsteller im Fernsehen. Mhm. Dann ist es Autor und Vortragsredner. Und dann gibt es noch, glaube ich, eine vierte Bezeichnung. Darunter fasse ich dann eben andere Auftritte im Fernsehen, weil ich ja durchaus relativ oft, ich habe das Glück, sehr oft in Talkshow-Runden zu sitzen und trete eben auch in anderen Shows auf.
Und wie das alles begann und in der Praxis dann genau aussieht, über all das werden wir uns unterhalten in unseren 90 Minuten Zwischentönen. Natürlich spielen wir später auch mal eine Runde Quiz. Haha, ich gegen den Besserwisser. Aber zunächst hören wir Musik, die Sie sich ausgesucht haben, Herr Klößmann. Interessantes weltmusikalisches Programm. Bei den meisten Titeln müssen Sie uns mir auf die Sprünge helfen. Wir beginnen mit dem Lied Jarabi von Osam Yan. Wer ist dieser Künstler, Musiker und warum schätzen Sie ihn und seine Musik?
Und ich dachte mir, ich mache mal vielleicht etwas anderes, nicht so das übliche Poprock etc., was sich viele wünschen, sondern ich versuche mich wirklich durchzuhören, durch alles. Und das ist unter anderem auch das, was man unter diesem komischen Titel Weltmusik fasst. Und das ist jetzt ein Titel aus Westafrika. Ich war letztes Jahr im Senegal und in Gambia und Guinea-Bissau. Und da bin ich unter anderem eben auf das Instrument Kora gestoßen. Kannte ich zwar vorher, habe ich dabei zumindest mal live gehört. Und der Titel stammt eben Jarabi und dann Osam Yan, aber auch von Suna Jobate. Und das ist eine Künstlerin aus einer Griot-Familie, also so Geschichtenzählerfamilien. Und mich hat er sofort gefasst, als ich es das erste Mal gehört habe. Ich höre die Musik sehr, sehr gerne aus Westafrika.
Jarabi von Osam Yan, ein Wunschtitel in den Zwischentönen im Deutschlandfunk von unserem Gast heute Sebastian Klößmann, dem Fernsehratestar, Wissenscoach und Buchautor. Geboren sind Sie in Berlin, Herr Klößmann, 1989. Wo denn und wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Friedenau, also in Schöneberg, geboren worden und ich bin sehr schön aufgewachsen. Also mit einer sehr fürsorglichen Kernfamilie, meine Mutter, meine Großeltern, die haben mich mit Liebe überhäuft. Also ich sage, was letztendlich die beste Grundlage ist für das, was ich jetzt geworden bin. Also ich komme nicht aus so einem intellektuellen Haushalt, voll mit Büchern, Stoff, sondern das sind so Sachen, die ich mir über die Jahre irgendwie, weil ich selbst erschlossen habe, aber vor allem war ich ein sehr schüchternes Kind. Also niemand hätte je gedacht, dass ich irgendwann mal Karriere im Fernsehen mache oder auf der Bühne. Mhm. Das musste sich erst entwickeln und ja, da bin ich, glaube ich, erstmal ein bisschen aufgepäppelt worden von meiner Familie.
Aber gab es denn so frühkindliche, elterliche Prägungen? So in Sie, also waren Sie ein kleiner Naseweis vielleicht, also der schon als Kind gern gequist, geknobelt hat? Hat man gesagt, der Sebastian, der spielt gerne solche sowas oder irgendeine Art von
ja,
Hinweis?
Also mir wurde früh eine sehr gute Auffassungsgabe nachgesagt. Das kann ich nicht leugnen. Ich habe mir Mathematik bis zu einem gewissen Grad selbst beigebracht. Also multiplizieren konnte ich dann so mit, ich weiß nicht, 4, 5, die Uhr habe ich mir selbst beigebracht. Ich hatte ein sehr Faible für Zahlen und für Logik. Also irgendwas, was ich ordnen konnte, war für mich sehr, sehr wichtig. Geografie war etwas, was mich sehr früh fasziniert hat. Ich wollte alle Länder kennenlernen, alle Flaggen, Hauptstädte und Sport, Fußball. Ich bin mit meinem Großvater immer zum Fußball gegangen, so Tennis Borussia Berlin, Heimspiele waren wir dann aber auch später zu den Auswärtsspielen. Also das hat mich sehr interessiert, aber viele andere Gebiete nicht. Aber ich hatte sehr früh dann einen Ruf, ja, Basti, das wandelnde Lexikon. Und dann war es etwas, und das ist auch, glaube ich, sehr entscheidend und für die Art, wie ich mich entwickelt habe, es war etwas, was Teil meiner Identität wurde. Ich wollte dementsprechend diesem Ruf, weil es war durchaus etwas Positives. Sie war nicht der Streber und ich war immer sehr bedacht darauf, dass ich auch nicht Streber genannt werde und so wirke, sondern es ging darum, dass ich viel wusste und auch fast alles Antworten hatte. Mhm. Und dann fielen die Lücken auf und die habe ich geschlossen nach und nach. Und dann habe ich es geschafft, mich jedes Jahr für ein neues Themengebiet interessieren zu können. Also ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Ich habe genuines Interesse entwickelt.
Das haben Sie dann so richtig systematisch gemacht. Also Geografie, die Länder, dann vielleicht Tiere, Pflanzen.
Na, ich würde sagen, es war nicht systematisch.
Geschichte.
Es war wirklich sehr organisch. Mhm. Also ich habe angefangen, Englisch mir besser beizubringen als in der Schule, weil ich dann angefangen habe, Biografien von Wrestlern zu lesen. Ich liebe Professional Wrestling und habe angefangen, quasi mit einem Wörterbuch daneben diese Bücher zu lesen. Und dann wurde ich im Englischen immer besser. Und dann habe ich tatsächlich jedes Jahr irgendwie geschafft, dass mich Themen ansprechen. Also nicht bewusst gesagt, so, das muss ich jetzt lernen. Lernen war für mich nie etwas, was ich mit Druck verbunden habe.
2011 haben Sie Ihre erste Meisterschaft gewonnen, wenn ich es richtig gelesen habe. Da waren Sie gerade mal 21, muss also schon aber vorher richtig losgegangen sein mit dem systematischen Quizraten. Man wird ja nicht einfach so deutscher Meister, ne?
Nein, also es ist so, 2011 habe ich den Deutschen Quizverein gegründet, weil es das noch nicht gab. Also ich habe 2010 an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, habe das im Internet entdeckt.
Ach so.
Und dachte, wow, es gibt eine Quiz-Weltmeisterschaft. Und ich habe vorher eben gern so ein Pub-Quiz gequizt. Ne? Also es gibt, glaube ich, viele tausend in Deutschland, die es regelmäßig machen, gehen in eine Kneipe, trinken dort ihr Bierchen und beantworten Fragen, die vorbereitet worden sind. Das habe ich gemacht. Ich habe im Internet gequizt und ich habe natürlich auch im Fernsehen Quiz-Sendung verfolgt. Und habe dann entdeckt, dass es eine Weltmeisterschaft gibt und habe teilgenommen. Lief ganz gut. Man muss aber dazu sagen, wir waren nur 12 in Deutschland. Also die findet dezentral statt. 12 haben in Deutschland teilgenommen. Dann in 80 anderen Orten der Welt haben insgesamt so 3000 teilgenommen. Und ich lande so unter den Top, ich glaube, 10 der unter 30-Jährigen weltweit. Ich dachte mir, toll, es gibt auch eine Europameisterschaft. Und bin im selben Jahr nach Derby in England gefahren. Ja, so einer der Gründe, warum man mal Derby fährt. Und habe dann gleich in der Nationalmannschaft gespielt. Zur vollen Wahrheit gehört aber auch dazu, es waren nur 4 Leute da aus Deutschland und die haben die Nationalmannschaft gestellt. Und habe mich aber gewundert, es gab keine deutsche Meisterschaft. Und das habe ich dann geändert, indem ich einfach den deutschen Verband oder deutschen Verein gegründet habe.
Ach so, wird ein Schuh draus. Sie haben da sozusagen diese Meisterschaft überhaupt erst auf die Beine gestellt.
Der Gründer, quasi der Vater der deutschen Wettkampfquiz-Szene. Ich war 12 Jahre lang den deutschen Quizverein, also der DFB des Quizens, der Protoverband, den habe ich aufgebaut, jede Woche 10 bis 15 Stunden ehrenamtliche Arbeit reingesteckt, einige Wochen noch mehr, wenn es dann heiß herging. Und das ist, so möchte mein Frühlebenswerk. Weil jetzt sind wir weit über 1350 Standorte, haben wir deutschlandweit. Jeder, der jetzt hier zuhört, kann gerne mitmachen. Ist ein Mitmachsport, Breitensport. Und dann habe ich einfach die deutschen Quizmeisterschaften kreiert und alle anderen Meisterschaften, die wir jetzt eben austragen. Es gibt eben immer noch die Nationalmannschaft, da bin ich jetzt Rekordnationalspieler und jetzt bin ich Ehrenvorsitzender dieses Vereins.
Ab wann wird es denn professionell oder eher, wann hat auch sich bei Ihnen die Vorstellung gebildet, dass man daraus sogar einen Beruf machen könnte, also Geld verdienen? Erstmal haben Sie ganz ordentlich Politik studiert.
Genau. Also ich meine, das ging ineinander über. Die ersten Sendungen habe ich eben 2013 gemacht. Vorher habe ich schon etwas Geld verdient, indem ich Quizfragen geschrieben habe. Für Pappquizze, aber auch für Fernsehsendungen. Und dann durften wir halt immer mehr Sendungen machen. Also 2015 konnten wir dann gleich die erste große ARD-Staffel machen. Also nachdem der Test im Sommer gut verlief mit Quoten, haben wir dann irgendwann auch Staffel mit 100 Episoden bekommen. Und dann konnte ich natürlich gleich wesentlich mehr Sendungen machen. Und es haben sich immer mehr Türen geöffnet. Das ist ja wirklich das Verrückte. Und die ganzen Chancen konnte ich annehmen und konnte glücklicherweise auch bei fast allem, was ich gemacht habe, überzeugen. Also sei es eben beim Schreiben von Büchern, sei es auf der Bühne als Speaker, Vortragsredner. Und so hat sich immer mehr im Prinzip mein Feld erweitert, mein Betätigungsfeld. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, es war jetzt 2015, 16, aber vermutlich so um die Zeit war mir klar, okay, das kann ich jetzt auch art vollberuflich machen.
Wie kamen Sie denn überhaupt zu Gefragt gejagt? Ich meine, 2013 war das, wurden Sie Teammitglied, ne? Aber wurden Sie gefragt? Waren Sie da schon bekannt? Kann man sich da bewerben?
Oder ich glaube, als Jäger kann man sich nicht wirklich bewerben. Nee. Man bekommt eine Anfrage und so ist es dann auch über die Zeit geschehen. Ich habe 2012 im April eine Mail bekommen von einem Produzenten. Der hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, diese Rolle zu übernehmen. Es soll eine TV-Sendung aus Großbritannien hier adaptiert werden. Wenn ich mir das vorstellen könnte, dann würden sie mich gerne mal zum Casting einladen, wo eben das getestet wird. Da dachte ich, ja, grandios, weil ich kannte diese Sendung schon. Ich kannte sie aus Großbritannien.
The Chase.
Und rückblickend weiß ich jetzt, die haben auch einen Tipp bekommen von einer Kollegin, einer jetzigen Kollegin, The Governess, Anne Haggerty. Die macht das eben schon seit 2000, ich glaube 10 in Großbritannien. Und die hat gesagt, das ist ein junger Kerl aus Berlin. Testet den mal, den kenne ich von der Europameisterschaft. Der könnte was da reinbringen in die Sendung. Und ja, dann habe ich einen Wissenstest gemacht, der lief gut. Und dann habe ich einen Kameratest gemacht. Und der lief anscheinend so zufriedenstellend, dass sie mich dann auch genommen haben. Aber ich muss sagen, vor der Kamera musste ich mich erst entwickeln. Wenn ich jetzt Folgen sehe, die ich 2013, 14 aufgenommen habe, das war ganz anders.
Es ist witzig, ich habe mir alte Aufnahmen auf YouTube angeguckt vor 10 Jahren oder so. Da sehen sie ganz anders aus. Haben sie eine Brille, die Haare sehen so ein bisschen anders, viel strenger.
Viel strenger, ne? Das ist so, wie ich das interpretiert habe. Ja. Also mir wird nie gesagt, sei so und so, geh so und so raus. Es ist wirklich Improvisation. Und es ist eine überhöhte Version von mir selbst. Aber am Anfang dachte ich, ich dürfe nicht gemocht werden. Die Kandidaten müssen gemocht werden. Ich bin der absolute Bösewicht. Und dann habe ich mir über die Jahre erst erarbeitet, dass ich lachen kann, dass ich Emotionen zeigen kann. Habe gemerkt, das kommt gut an und auch meine Kollegen. Und ich war ja im Prinzip quasi der zweite Jäger, der das machen konnte, durfte. Also es gab eine Teststaffel im NDR über 6 Folgen. Da musste ich noch abwarten und dann in der zweiten Staffel kam ich hinzu und dann auch mein Kollege Jacobi, den ich auch fürs Casting empfohlen habe. Und dann kam immer mehr dazu.
Kommen die eigentlich alle so aus diesem Quizmeisterschaft-Umfeld?
Ja. Alle außer Thomas Kinne, der hat vorher einige Quizshows im Fernsehen gewonnen, hat dadurch auf sich aufmerksam gemacht, aber alle anderen kommen über die Quizmeisterschaft. Also wer sich denkt, ich möchte mal Jäger werden, ja, wenn mal wieder jemand gesucht
der
wird.
Der muss die harte Schule gehen durch die Quizmeisterschaft.
Ist tatsächlich so. Auch unsere Damen, die jetzt zum Team dazugekommen sind, da kann ich sagen, ich durfte die auch ein bisschen mitcasten, weil ich halt auch gefragt worden bin, okay, wer sind denn so die besten Frauen im Quizsport?
Weil Sie das von The Chase erwähnt haben. Ich war letztes Jahr zufällig in England und habe dann im Hotel auch immer abends Quiz geguckt mit meiner Frau. Und The Chase haben wir da auch entdeckt. Da gibt es noch so viele andere Formate, gerade in dem Vorabendprogramm, auf allen Sendern, alle möglichen, auch crazy Formate. Das ist schon interessant, dass aus dem angelsächsischen Raum, ne, so diese Quizkultur eigentlich kommt, ne?
Oder? Sowohl im Fernsehen als auch Pub-Quiz. Also ja. Es gibt so viele Quizze dort. Sie stellen auch eines der besten Quiz-Teams der Welt. Auch die Rekord-Quiz-Weltmeister sind Engländer. Und im Fernsehen gibt es so viele tolle Formate. Und manchmal hoffe ich auch, dass das eine oder andere hier noch adaptiert wird. University Challenge. Dafür fehlt uns so ein bisschen die Alumni-Kultur hier. Aber da tritt dann halt ein Oxford College gegen Cambridge College an mit fantastischen Fragen. Ich sage so, in dieser halben Stunde kann der Durchschnittszuschauer vielleicht so 2-3 Fragen beantworten.
Aber wie ist das bei Meisterschaften? Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mal mit meiner Frau in London war. Das war in den 1990er Jahren. Da war gerade Who Wants to be a Millionaire? Ne? Also wer wird Millionär? War da auch ganz populär. Ja. Und da konnte man in so einer Penny Arcade an einem Automaten spielen. Und das haben wir versucht, haben aber 0 Chance gehabt, weil die Fragen so speziell britisch auch waren. Und es wurde dann ganz lustig, weil ein paar Jugendliche, die das mitkamen, die kamen dann her und haben uns dann geholfen, hatten großen Spaß. Aber wie läuft das denn bei den Profis, bei so einer Quiz-Europameisterschaft? Werden da die Wissensgebiete, die Fragen ja so internationalisiert? Ich meine, muss man als Profi oder einfach wissen, was im rumänischen Königshaus 1678 so los war?
Auch das muss man wissen, ja. Also zunächst einmal bei diesen Quiz-Automaten, die tatsächlich dort in den Pubs in England stehen, habe ich auch keine Chance, weil da irgendwelche Fragen zu EastEnders oder Cricket gestellt werden, die ich auch nicht beantworten kann. Bei den Quizmeisterschaften ist es so, es gibt ein internationales Team, das die Fragen zusammenstellt. Da ist ein Este dabei, ein Belgier, ein Inder, ein Amerikaner. Und dementsprechend auch der Anspruch ist, das möglichst fair international zu halten, weil ich trete ja an gegen Kroaten, gegen Filipinos, aus der ganzen Welt treten eben Leute an und das soll möglichst fair sein. Vermutlich oder sehr wahrscheinlich gibt es immer noch einen westlichen Bias, also jemand aus Japan oder China wird grundsätzlich benachteiligt sein bei dem Set, aber man kann sich immer die Frage stellen, wie viel Hollywood ist nun gut? Ja, weil Hollywood ist nun mal wirklich eine globale Industrie. Immer wenn ich unterwegs bin, ob nun im Senegal oder jetzt im Kosovo oder woanders, man sieht Messi, man sieht Ronaldo, das ist jetzt nicht Hollywood, aber man sieht die gleichen globalen Figuren. Insofern haben die eine höhere Strahlkraft. Und bei den Meisterschaften ist es so, eine Quiz-Weltmeisterschaft besteht aus 240 Fragen ohne Antwortmöglichkeiten. 240 Fragen muss man innerhalb von 2 Stunden beantworten, also pro Frage.
Und nicht Multiple Choice, ja?
Ohne Antwortmöglichkeiten, die sind unterschiedlich lang. Manchmal muss man durchaus auch mal 6 Sätze lesen. Und dann geht es wirklich um globale Themen. Also es kommen auch mal deutsche Sachen ran, ja. Es wurde mal nach dem Dürnde gefragt oder nach Cuxhaven, ja. Aber wenn man bedenkt, es kann so in die Tiefe gehen, ja. Cuxhaven wurde mal in der Weltmeisterschaft abgefragt. Aber dementsprechend geht es auch um irgendwelche Städte in Kambodscha, die jetzt nicht Phnom Penh heißen oder so. Und ja, wie bereitet man sich darauf vor? Ständig irgendwie weiterlernen, immer neugierig sein. Und die Europameister oder beziehungsweise die Quiz-Olympiade, ja, da gibt es ja auch Teammeisterschaften und dann gibt es 100 Fragen, 10 Runden und dann sitzt man zusammen und knobelt gemeinsam. Oder versucht eben das Wissen quasi aus den Köpfen zu ziehen.
Wer entwickelt eigentlich die Fragen bei Gefragt gejagt? Ich stelle mir da immer so Redaktionen vor, wo Leute irgendwie mit Tonnen von schweren Lexika arbeiten und sich die unglaublichsten Fragen ausdenken.
Ja, also ich meine, gut, viel wird recherchiert im Internet bisher, aber es gibt so 5, 6, glaube ich, die über das ganze Jahr durch Fragen schreiben. Wir brauchen über 10.000 pro Staffel.
Oh, 10.000 Fragen?
Weil wir haben ja 100 Folgen und über 100 Fragen pro Folge.
Könnte man sich da bewerben, mal so als Journalist bei so einer Redaktion? Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
Ich kenne nicht jeden, der die Fragen dafür schreibt. Ne, dafür, also ist es so, sollen wir vermutlich auch gar nicht, aber ich kann Kontakt herstellen. Ne?
Gut, kommen wir vielleicht noch drauf zurück. Was man nun aber wirklich drauf haben muss und wie man es sich drauf schafft, um in der großen Quizwelt zu bestehen, Herr Klößmann, das müssen Sie uns im zweiten Teil der Zwischentöne erzählen. Ja, und dann wird auch geraten, wie versprochen. Jetzt gleich die Nachrichten. Bis dahin erfüllen wir Ihnen noch einen nächsten Musikwunsch. Jetzt Qawwali-Gesang, wie ich gelernt habe, von Nusret Fatih Ali Khan, ein berühmter pakistanischer Sänger, war das. Er ist leider 1997 schon gestorben mit 49. Was verbinden Sie mit seiner Musik?
Ja, also wenn ich noch einen Wunsch hätte, jemanden live zu hören, dann ist es wahrscheinlich Nusrat Fateh Ali Khan. Ich höre das immer ganz gern, wenn ich entweder abends durch die Stadt einfach mache, so gern Nachtspaziergänge, oder auch beim Schreiben von Büchern lasse ich das nebenher laufen. Es hat etwas sehr Beruhigendes, etwas Trancehaftes. Diese Musik, die kriegt mich auch immer wieder, weil man kann sie spüren, und gerade wenn man es auch, es gibt noch tolle Videos von diesen Qawwalis, nicht nur Fateh Ali Khan, sondern eben auch andere. Coke Studios ist ein ganz toller Kanal. Man kann sich da verlieren, wenn man es hört.
दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त
Mit Joachim Scholl und dem TV-Quiz-Profi, Coach und Bestseller-Autor Sebastian Klüssmann. Musik aus aller Welt hört er gern. Auch diesen Titel, den wir nun für ihn spielen, aus Brasilien von Tim Maier. Bevor ich jetzt Portugiesisch Rade breche, sagen wir es lieber auf Deutsch. Der Entdecker der sieben Meere heißt der Song. Was verbinden Sie damit?
Nun, also ich höre sehr gern brasilianische Musik. Ich kann die Sprache nicht. Das ist furchtbar schwierig. Ich sage immer, es hört sich so an wie so ein betrunkener Onkel, der sehr laut wird. Ja, aber Tim Maier ist jemand, den ich erst letztes Jahr entdeckt habe. Ist so brasilianisch funkig so. Und ja, ich finde, der klingt einfach nur fantastisch.
Willkommen zurück zur Fortsetzung der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person. Und um solche geht es heute wirklich im Speziellen. Denn Fragen sind das Metier von Sebastian Klüssmann, einer der Rate-Profi-Stars der ARD-Sendung Gefragt, Gejagt. Und inzwischen auch Autor von drei Büchern, bei dem ich mich doch gewundert habe, Herr Klüssmann, wenn man denkt, hier schreibt so ein Fernsehstar jetzt vielleicht lustige Anekdoten, spielt Quiz oder so. Von wegen, es sind tatsächlich ja kleine Lexika. Alles, was Sie wissen müssen, Allgemeinwissen vom Besserwisser. Und dann gibt es 50 Rubriken von Nummer 1 Malerei bis Nummer 50 Philosophie. Hab doch richtig gedacht, oh je, Pauken mit Sebastian Klüssmann. Was war der Plan? Also vor dem Quizzen steht das Wissen, oder wie, ne?
Ja, das sage ich immer. Also ich quiz zwar super gerne, aber ich würde vermutlich fast all das machen ohne Quizsport. Ich würde weiter so lernen, weil es Teil meiner Identität ist und weil ich wirklich Spaß daran habe. Und das war die Grundlage auch fürs Schreiben dieser Bücher. Ich wollte so schreiben, dass es eben nicht enzyklopädisch ist oder nicht wie ein Lexikon sich liest, sondern dass man beim Lesen einfach viele Dinge entdecken kann und daran Spaß empfindet und das als Sprungbrett nutzt für die eigene Wissensreise. Dass man also nach der Lektüre dieser zwei Bücher sich sagt, wow, die Themen sind ja spannend, da muss ich mal weiter einsteigen.
Aber was heißt denn heute eigentlich noch Allgemeinwissen? Also, dass man die Hauptstadt von Frankreich kennt, okay, aber auch die von Burkina Faso?
Naja, das ist wirklich erweitertes Allgemeinwissen. Also ich glaube schon, dass man zumindest wissen sollte, dass Afrika kein Land ist, sondern dass es aus mehreren Ländern besteht, dass es Unterschiede gibt zwischen Nordafrika, Südafrika etc. zwischen Regionen und dass man die eine oder andere Hauptstadt auch wissen sollte. Aber das ist kein Selbstzweck, es ist kein Vokabelwissen. Wenn ich jetzt die Hauptstadt von Burkina Faso weiß, dann soll ich zumindest aber auch so ein bisschen wissen, okay, wie sieht's denn da so in Westafrika aus? Sind das Demokratien? Sind das Militärjuntas? Wie ist das Klima dort? Welche Religion haben die meisten Menschen? Also es ist kein Vokabelwissen. Ich lerne ja keine Dinge auswendig, sondern das hilft mir, Dinge zu strukturieren.
Das ist ja oft so ein bisschen der Verdacht gegen die Quizprofis, dass es so Ratemaschinen seien, ne? Lexikon auswendig oder Telefonbücher auswendig lernen, aber eigentlich sonst nichts in der Birne haben.
Das Gegenteil ist der Fall und das können nur Menschen sagen, die noch nie mit mir oder mit uns gesprochen haben, die uns gar nicht kennen. Genau das ist mir leider letztes Jahr auch passiert. Der Talkshow 3 nach 9. Da saß Elke Heidenreich neben mir und dann wurde das erste Buch, das ich da schon geschrieben, rausgebracht habe, wurde vorgestellt. Judith Rakers hat mich überhäuft mit Komplimenten. Das missfiel ihr wohl und sie meinte erstmal, ja toll, aber Wissen ist ja nicht entscheidend. Ja, Bildung ist entscheidend und ja, natürlich gibt es einen gewissen Unterschied. Sie hat dann angefangen, so einen Pro-Seminar-Vortrag über Kunstgeschichte, Pietà zu halten, hat mich quasi angemacht, ob ich denn auch was empfinde dabei. Ja, natürlich empfinde ich was. Ich stehe vor den Kunstwerken und ich empfinde viel. Das ist die Grundlage für mich, etwas zu merken. Gefühle, Emotionen. Ohne das könnte ich nicht lernen. Ich bin kein Autist, der einfach nur Dinge abschreibt, kein Rain Man. Und das fand ich ein bisschen übergriffig und das ist eine vollkommen falsche Einschätzung. Ich habe sehr natürliche Lernweise und mir geht es immer um Zusammenhänge. Ich will Dinge verstehen. Aber das Wissen sind quasi die Ankerpunkte. Das sind die Punkte, die ich verbinde.
Aber wie ist es dann mit dem Lernen? Ich meine, Sie sind vermutlich ja noch mit dem Brockhaus-Lexikon oder Ähnlichem im Bücherschrank der Eltern aufgewachsen. Heute tippe ich 5 Sekunden auf mein Handy und weiß, für welche Malerei Henri Matisse steht. Ne? Wozu also noch dicke Bücher wälzen?
Nun, Sie wissen das denn für einige Sekunden. Dann werden Sie es aber wieder vergessen haben, wenn Sie es nicht abspeichern können. Und Sie müssen zunächst einmal auch wissen, wonach Sie denn googeln. Wofür nutzen Sie ChatGPT? Es gibt ja mittlerweile den neuen Beruf des Prompt Engineers. Also jemand, der ChatGPT nutzen kann, indem er die richtigen Fragen und Begriffe dort eintippt. Weil ich, um diese neuartigen Wissensquellen anzapfen zu können, muss ich möglichst viel selbst wissen. Um ein guter Interviewer zu sein, muss ich auch einiges wissen, weil die Fragen, die kommen nicht einfach so. Richtige Fragen entstehen mit Vorwissen. Und je mehr ich weiß, desto eher nehme ich mehr Dinge auf. Wissen ist die quasi Brille, durch die ich die Welt wahrnehme. Und desto klarer, weiter und differenzierter sehe ich. Es war, glaube ich, noch nie so wichtig, so viel Wissen zu haben. Das Schöne war, es war noch nie so einfach, das eigene Wissen zu erweitern, weil das meiste ist einfach da. Wir können googeln, wir können ins Internet. Ich plädiere aber trotzdem, so vielfältig wie möglich zu lernen. Also ein Buch in die Hand zu nehmen, Radio hören, möglichst vielfältig lernen und über möglichst viele Sinne.
Ich meine, man darf ja, weil Sie jetzt gerade die Geschichte mit Elke Heidenreich erzählt haben, Herr Klößmann, man darf sich aber auch mittlerweile ja nicht mehr überheben, wenn Leute mal was nicht wissen. Also ich bin neulich mal so in das Format Schlag den Star reingerutscht und da waren 2 Prominente, die nicht wussten, welche Währung die Franzosen vor der Euro-Einführung hatten. Und zwar beide, ich nenne jetzt keine Namen, ne? Einer sagte glatt Lire. Ich bin bald vom Sofa gefallen, aber es gab doch was Interessantes. Der Kommentator der Show, nämlich Frank Buschmann, ist erstmal spontan ausgeflippt und sagte, das gibt's doch gar nicht, ja. Um aber in der nächsten Sekunde schon wieder so ein bisschen einzulegen, naja, man kann ja nicht alles wissen. So im Sinne von, oh, er hat gemerkt, ich habe die jetzt gekränkt dadurch.
Das ist natürlich auch eine Altersfrage. Man kann sich auch zu Recht die Frage stellen, warum sollte das jemand, der jetzt, ich weiß nicht, wie alt die waren, aber sagen wir mal Anfang.
Naja, die waren dann in den 30ern, sage ich mal.
Na gut, da können sie es zumindest noch erlebt haben. Aber sagen wir mal, jemand, der jetzt 18 ist, warum sollte er noch wissen, mit welch einem Zahlungsmittel? Es ist wichtig, dann zu wissen, dass es eine Zeit vor dem Euro gab, um wertschätzen zu können, wie sehr der Euro unser Leben verändert hat. Ökonomisch kann man es nochmal irgendwie anders einschätzen und sagen, ob das jetzt für die deutsche Wirtschaft richtig war, etc. Aber das sind alle so Sachen, die man letztendlich wissen sollte, um Bewertungen und Einschätzungen durchführen zu können. Ja? Und ich hasse Wissenssnobismus. Also Leute, ich hasse Arroganz grundsätzlich, aber Leute, die sehr, sehr viel wissen und dann sich darüber lustig machen über andere, das ist falsch. Vielleicht aber irgendwie aufzeigen, warum etwas interessant wäre. Das ist letztendlich eine quasi Erwartung, die ich an mich selbst habe. Ich möchte durch die Bücher, die ich schreibe, durch die Auftritte, die ich öffentlich habe, ich möchte die Menschen inspirieren, sich mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen, offener durch die Welt gehen, interessierter zu sein, ihr Wissenshorizont zu erweitern. Wenn ich das erreiche, dann bin ich sehr zufrieden mit mir.
Sie schreiben nicht nur Bücher, sondern Sie treten auch öffentlich auf. Wir haben Sie es schon mehrfach erwähnt, auch als Coach. Ja, auch Sie werden gebucht von Firmen, treten von Managern auf. Was ist denn das für eine Klientel, sage ich mal? Was wollen die von Ihnen wissen oder was entwickeln Sie für die?
Also zunächst einmal, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes herausforderndes Publikum, weil es dann nicht die Ticketkäufer sind, die mich aus dem Fernsehen kennen, sondern weil die erstmal hingehen und sagen, okay, Mann, da ist ja noch irgendwie so ein Ratestar aus dem Fernsehen. Ja, ich sage immer gern ein Wissender, weil ich rate ja nicht nur, aber die erwarten, dass ich Impulse gebe, wie sie quasi motivierter lernen können, weil lebenslanges Lernen ist keine Phrase. Ständig verändert sich unsere Umwelt. Wir müssen offen bleiben. Und das ist etwas, was ich Ihnen mitgebe, weil ich das schaffe, jeden Tag mich zu begeistern für Themen. Und das ist etwas, was man erlernen kann. Und dann gibt es Tricks, Kniffe, mit denen man halt nachhaltiger lernen kann, so dass das Wissen im Kopf bleibt. Weil ich lerne ja nicht so auf einen Test hin und dann muss ich das Wissen quasi noch 2 Wochen im Kopf haben, so wie in der Schule oder in der Uni, sondern ich lerne so, dass ich es möglichst in 3 Jahren noch abrufen kann, wenn es eben bei gefragt gejagt oder bei einer Quizmeisterschaft abgefragt wird. Also nachhaltiges Lernen, das ist mein Thema. Und dann habe ich Wege gefunden, quasi im Selbststudium, aber ich beschäftige mich auch viel mit Psychologie, mit Neurologie. Wie kann ich möglichst effizient meine Hirnzellen, die ich habe und mir zur Verfügung gestellt worden sind, nutzen und auch weiterentwickeln? Es gibt ja das schöne Wort der Neuroplastizität. Wir können auch unser Gehirn positiv verändern bis zum gewissen Teil.
Wobei mir gerade noch einfällt, Sie sprechen 5 Sprachen, habe ich gelesen. Japanisch und Chinesisch sogar sollen da sogar dabei sein. Sie sind jetzt gerade mal 35. Wann haben Sie die denn gelernt?
Ja, tatsächlich mit 25 konnte ich die wesentlich besser als mit 35, muss ich dazu sagen. Ich habe das mit Anfang 20 habe ich Japanisch und Chinesisch gelernt und habe dann einige Jahre das sehr intensiv gemacht in Kursen an der Uni und in Abendkursen, war dann auch einige Male in China und Japan. Habe auch einen sehr guten Freund aus Japan, Takifumi Ono, den ich versuche, möglichst einmal im Jahr zu sehen. Und,
können Sie aber auch die Schriftzeichen?
Ja, also ich sag mal so, Lesen klappt besser als Sprechen, im Chinesischen zumindest, weil Chinesisch ist eine tonale Sprache. Und ich bin jetzt zwar musikalisch interessiert, aber der praktische Teil, der ist bei mir leider nicht so gut ausgeprägt. Und insofern fällt es mir schon schwer, manchmal dort im wahrsten Sinne des Wortes die Töne zu halten dort. Es ist faszinierend und es hat mir zumindest auch ermöglicht, einen besseren Zugang zur Kultur zu gewinnen. Und ich habe mich auch recht intensiv einige Jahre mit chinesischer Politik beschäftigt. Das hat dann auch geholfen, zumindest mal das eine oder andere Mal dort im Original zu lesen. Aber leider die letzten 5 Jahre ist es doch sehr eingerostet und ich kann es nicht mehr so gut.
Ich habe vorhin Quiz mit Sebastian Klüssmann versprochen. Das machen wir gleich nach einem Lied aus der Türkei von Boris Manço, einer der bedeutendsten türkischen Musiker, wie ich inzwischen weiß. Sie sagen uns, Herr Klüssmann, bitte den Titel an und warum Sie ihn ausgesucht haben.
Nun, ich versuche es mal. Also Türkisch gehört leider nicht zu den Sprachen, auch wenn ich natürlich quasi mit Türkisch in meiner Umgebung aufgewachsen bin als Schöneberger. Ja, Sari Sismili Mehmet Aga. Aya, vermutlich, weil hier ist es nicht ganz richtig geschrieben. Also, das ist ein Vertreter des Anadolu Rock. Also so die 70er Jahre haben ganz tolle türkische Musiker rausgehört. Cem Karacar zum Beispiel auch noch. Und ich höre das sehr. Ich bin viel durch die Türkei gereist, habe mich mal unsterblich in eine Türkin verliebt. Und da haben wir zusammen gehört. Und ich liebe diese Art türkische Musik. Viel Spaß damit.
Thank you.
Der Song von Paris Mancho hier im Deutschlandfunk. In den Zwischentönen für unseren Gast Sebastian Klüssmann, einer der TV-Quiz-Profis in der Sendung Gefragt, Gejagt. Und dieses Erfolgsformat erzeugt auch alle möglichen Merchandising-Produkte. Freunde von mir, die spielen das als Computerspiel am PC. Vor einigen Tagen habe ich eine Meldung gekriegt, als ich erzählte, dass ich sie treffe. Oh, neulich haben wir ihn geschlagen. Und jetzt kam gerade die Nachricht, oh, gestern hat er uns fertig gemacht, der Besserwisser. Ich habe hier einen Kalender, ganz analog, habe ich zu Weihnachten bekommen von meiner Frau. Und so eine Art Rate-Tageskalender, Gefragt, Gejagt, mit dem man gegen alle Stars spielen kann. Unter der strengen Aufsicht von Sebastian Klüssmann blätter ich jetzt mal einfach durch, so Daumenkino.
Ja, ich sehe es.
Halten hier an.
Alles klar.
Und wir nehmen natürlich nicht Herrn Klüssmann, sondern wir nehmen, Annegret Schenkel.
Ja. Neuestes Teammitglied bei uns.
Neues Mitglied.
Und wobei, die sind dazu auch einfach mal, glaube ich, random da hinzugefügt worden, unsere Namen. Also ich glaube, der Verlag hat die Fragen da zusammengestellt.
Das ist jetzt, glaube ich, Schnuppe. Ja, also es sind ja jetzt fünf Fragekomplexe mit jeweils Antwort A, B und C. Ja?
Ganz klar. Und, ich habe den Kalender noch nicht gespielt.
Also. Sie haben was zu schreiben. Okay. Erste Frage. Welche Band nannte ihre Debüt-LP 1980 ihre größten Erfolge? A. Fehlfarben, B. Spliff, C. Extra breit. Sie schreiben auf und ich kreuze hier an. Ich sage A. Fehlfarben.
Ja, denn...
Was haben Sie gesagt?
Extra breit.
Sie haben extra breit
gesagt? Ich weiß es nicht. Das war
okay, Ach, Sie wissen es gar nicht.
Darf ich jetzt wieder sagen?
Oh, er hat recht.
Hey. Nein, wirklich.
Ich fasse es nicht.
Ich habe gerade schon Angst bekommen.
Ich hätte jetzt wirklich gedacht,
ich hätte das schon mal gehört und ich dachte, Sie wüssten das, aber gut.
Ja. Gut, okay. Jetzt kommt eine Klüssmann-Frage. Achtung.
Was ist das?
In welchem Land fällt Neujahr wegen des koptischen Kalenders auf unseren 11. September? In Äthiopien, Bhutan, Papua-Neuguinea. Sie haben das wieder notiert. Ich nehme jetzt die Tim Melzer-Regel. Der hat mal gesagt, der Fernsehkoch, wenn du was nicht weißt, nimm immer B. Also ich kreuz Bhutan
also,
an.
Das ist eine sehr gute Regel. B oder die längste Antwort. Aber in dem Fall sind jeweils B und die längste Antwort Papua-Neuguinea falsch, denn es müsste Äthiopien sein.
Es müsste Äthiopien sein. Boah, wieder richtig. Ja,
das ist ja die Bundeslade mit Salomon.
Woher wissen Sie das? Wegen der koptischen Geschichte?
Ja, natürlich. Das,
Gut, dritte Frage. Wie nennt man die vom Imker zur Verfügung gestellte künstliche Nisthöhle für Bienen? A. Raub, B. Beute, C. Fang.
Aha. Mhm.
Also, Sie haben, ich sag
muss
mal,
überlegen,
ich sag mal Fang.
Ich frag mich, ob ich das schon mal gehört habe. Also ich bin selbst kein. Wir haben aber im Team bei Gefragt Gejagt jemand, der ist Imker.
Aha.
Den hätte ich mal vorher fragen sollen. Ich sage Beute.
Sie sagen Beute, ich sag Fang. Ah ja, der hat wieder recht, das gibt's doch nicht. Ey.
Das nennen wir Educated Guessing im Quizzen.
Beute.
Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich hätte das jetzt nicht aktiv herrufen.
Steht schon 3-0, aber gut, noch Anschlusstreffer kann ich noch landen. Vierte Frage. Welches dieser Feste feierten Christen zuerst? Ostern, Fronleichnam, Weihnachten.
Christen zuerst.
Also jetzt frage ich mich, ob das Feste eine... Feierten Christen zuerst?
Muss man jetzt erstmal verstehen, was das für eine Frage ist.
Da muss man ins Frühchristentum gehen. Was haben Sie zuerst gefeiert?
Aha.
Die Auferstehung? Die Geburt? Oder?
Eieiei.
Ich nehm wieder B. Fronleichnam, was sagen Sie?
Naja, das ist wirklich jetzt eine sehr tricky Frage.
Educated guess?
Naja, da ist jetzt ganz viel, es rattert viel, aber ich komme irgendwie auf keinen grünen Zweig hier. Und ich meine, Weihnachten ist ja eigentlich ein heidnisches Fest, was dann irgendwie übernommen worden ist und dann irgendwann mal gesagt worden ist, da ist er geboren.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Sagen wir mal einfach mal A. Ich muss ja auch mal was falsch liegen.
Okay, ich habe B genommen. Guck. Jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Der hat schon wieder...
Nein, das stimmt
mit,
sogar.
Das stimmt wieder mit A.
Ich wollte doch mal was falsch machen.
Na, okay. Jetzt kann der Triumph komplett werden mit der fünften Frage. Was wird in der Gastronomie mise en place,
naja,
französisch
gut.
genannt? Ne? Die Arbeitsorganisation, die Speisendekoration, die Geschmackskomposition. Das ist ja wohl...
Na, das wissen wir doch wohl
als Gourmet. Das wissen wir wohl alle, dass das natürlich die... Ich habe die Speisendekoration.
Nein, die Arbeitsorganisation. Alles muss quasi auf seinen Platz liegen.
Ich dachte,
damit man,
mise en place.
Also muss alles gut organisiert sein. Das ist
Gott,
harte Arbeit
natürlich
dort.
Wieder arm.
Ja, das jetzt möchte ich ja wohl. Ich war kürzlich in Lyon und habe da zum ersten Mal Andouillette gegessen.
Kennen ich Sie würde das? Mal sagen, ja. Ich fliege aus der ersten Runde raus bei gefragt, gejagt, Helm. 5 Fragen, 3 Antwortmöglichkeiten. Das war jetzt kein Zufall, ne? Also manche Sachen wussten Sie einfach und...
Ja, manche Sachen wusste ich und manche, glaube ich, schon mal gehört zu haben. Da konnte ich mich aber nicht mehr dran erinnern, wann und wo. Aber ich glaube, dass das meiste hatte ich entweder schon mal gelesen oder gehört. Aber nicht als Quizfrage. Ich meine, ich lerne sehr viel über Quizzen, weil ich natürlich viele Meisterschaften spiele und die TV-Sendung etc. Aber am liebsten lerne ich ganz natürlich eben über Bücher, über Museen, über Reisen, über Radio hören, Fernsehgucken etc. So wie jeder andere auch, nur sehr intensiv.
Ich meine, so in der Show sind sie ja immer versöhnlich, ne, so mit den Kandidaten, wenn sie geschlagen haben. Also manchmal verlieren die ja dann richtig viel Geld am Ende, ne, so. Und was würden Sie mir denn jetzt so sagen als Trost oder Aufmunterung vielleicht? Nein. Kopf hoch, Herr Scholl?
Nein, zunächst einmal sehe ich ja, dass Sie lächeln und das ist das Schönste. Es macht Ihnen ja auch Spaß. Ja. Ich würde trotzdem aber empfehlen, das eine oder andere später nochmal nachzugucken. Zum Beispiel jetzt koptischer Kalender, Äthiopien zu gucken, weil dann festigt sich das erst.
Wer meldet sich denn eigentlich? Ich meine, natürlich Millionen Leute gucken zu und Millionen hocken auf dem Sofa, so wie ich, und sagen natürlich, ach, weiß ich oder weiß ich nicht, ne? Ist ja dann immer ganz einfach. Ich würde mich aber im Leben nicht bei so einer Quizshow anmelden, weil ich glaube einfach, es mir zu peinlich wäre, da irgendwie eine Frage nicht zu wissen oder so. Das klingt jetzt so albern auf die Weise. Aber wer macht denn da mit?
Das muss ich erstmal sagen, das höre ich sehr oft, weil ich durchaus ja auch die eine oder andere prominente Person treffe bei irgendwelchen Events oder Premieren etc. Und die kommen dann oft auf mich zu und sagen, ach, gucke ich total gerne. Und dann frage ich sie, ob sie dann mal mitmachen wollen. Ich könnte einen Kontakt herstellen. Sage ich, nein. Traue ich mich nicht, niemals. Und das sind Menschen, die gewohnt sind, im Rampenlicht zu stehen, die gar nicht mal diese Aufregung hätten, erstmals irgendwie diese Scheinwerfer zu spüren. Naja, wer meldet sich dort an? Oftmals die Sendung besonders gern gucken, für die das schon mal ein Gewinn ist, überhaupt in dem Studio zu sein, dass sie seit Jahren sehen, mitfiebern. Also es kommen weniger die hin, die sagen, ich möchte jetzt Geld gewinnen, weil es sowieso im Vergleich zu anderen Sendungen wesentlich unwahrscheinlich ist, sondern die wirklich Lust haben auf dieses Duell, auf die Sendung, Quiz-Affine natürlich oder Wissensaffine. Ich möchte das wirklich mal ein bisschen wegnehmen von dem Wort Quiz, weil es vielleicht viele Zuhörer gibt, die sagen, naja, Quiz ist jetzt nicht so meins. Es geht um Wissen. Quiz ist eine Form der Wissensvermittlung und der Wissenstestung. Ja? Es sind auch mehr Männer, die sich bewerben. Wir haben aber so eine Quote, eben 50% Männer, 50% Frauen, die Redaktion versucht es so einzuhalten. Das bedeutet aber auch natürlich, für Männer ist es grundsätzlich ein bisschen schwieriger in die Show zu. Ich kenne ja keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sich mehr Männer bewerben. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass sie sagen, okay, mehr Männer sind dahingehend selbstbewusster oder trauen sich im Durchschnitt mehr zu.
Selten, aber es kommt doch mal vor, dass ein Jäger mal getröstet werden muss. Und da gibt es bei Ihnen einen sensationellen Showmoment, der sogar bei Wikipedia Eingang gefunden hat. Hören wir aber zuvor die Sons of Kemet, eine britische Jazzband. My Queen is Albertina Sisulu. Jetzt traue ich mich mal wieder was auszusprechen. Was hat es denn damit auf sich, Herr Klößmann?
Nun, die gibt es leider auch so nicht mehr. Ich war bei einem der Abschlusskonzerte in der Elbphilharmonie und das ist wunderbarer Jazz in ganz interessanter Zusammensetzung mit Schlagzeug und Bläsern und das war es eigentlich schon, eben ein Quartett und mit Shabat Hutchins, der macht weiterhin Jazz, ganz phänomenalen und ich finde es eine spannende Hörerfahrung. Thank you.
ein Song von den Sons of Kemet in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Für unseren Gast Sebastian Klüssmann als Jäger, der Besserwisser in der ARD-Quizshow gefragt, gejagt. Vorhin habe ich die vielen Meisterschaften und Gewinnerrekorde aufgezählt, die als Quizprofi schon aufgestellt haben. Es gibt aber gerade auch von Ihnen zwei, ja, man muss schon sagen, spektakuläre Niederlagen. Am Ende der Show, haben Sie es vorhin auch erklärt, gibt es ja die Schnellraterunde. Die verbliebenen Kandidaten müssen ihr bis dahin gewonnenes Geld verteidigen. In 2 Minuten eine Frage nach der anderen, staccato-mäßig, dann ist der Jäger dran. Und ich würde mal sagen, in 80% der Fälle oder noch mehr siegt der Jäger. Sie haben vorhin gesagt, ne, 90%, 95%.
Bei den Nettopunktzahlen, ne? Also sonst liegt es etwa so bei 75%.
Also man hat eine einigermaßen reelle Siegchance, wenn man so 18 bis 20 Fragen richtig beantwortet hat. Ich meine, das muss man dann erstmal hinkriegen, auch als Jäger. Ne? So. Aber am 13. September 2019 kam es zu diesem denkwürdigen Finale, als die Kandidaten nur lächerliche, Herr Bommes sagte, der Moderator Alexander Bommes sagte, schmale 7 Fragen richtig hatten. Und ich saß zufällig auch vorm Fernseher, Herr Klüssmann.
Historischer Moment,
und dachte, wie Millionen andere wohl auch, naja Gott, okay, in 25 Sekunden hat er besser wisse, die Sache erledigt. Die zwei Kandidaten, die haben auch schon so ein bisschen betröppelt da gesessen, dachte, oh Gott, hey, naja, es ist jetzt vielleicht gemein, aber sie haben es natürlich auch nicht vergessen, was ist passiert.
Nein, es war wirklich mein schwärzester Tag auf diesem Jägerthron. Es lief alles falsch und schlecht, was nur schlecht und falsch hätte laufen können. Ich konnte die Fragen nicht beantworten, die ich hätte beantworten können, die ich sowieso nicht beantworte. Es kam alles zusammen. Themen, die mich weniger interessieren, Blackouts und dann Kandidaten, die dann auf einmal aufwachten und mich wieder zurückstießen. Also das ist, ich habe die 7 Punkte nicht geschafft.
Sie haben die 7 Punkte nicht
geschafft. Es war vorher nicht denkbar, dass das passieren könnte. Niemand hätte sich das vorstellen können.
Das ist nicht passiert, ja.
Es ist wirklich, ich weiß gar nicht, was vorher der Negativrekord war in Deutschland, vielleicht 11. Und niemand konnte sich so vorstellen. Also danach brauchte ich auch erst mal ein paar Tage, um das zu verarbeiten, um es zu verstehen. Mhm. Allerdings war mir gleich bewusst, es wird ein historischer Moment sein. Es hat einen, naja, gewissen Wert für die Fernsehunterhaltung. Und da ich mich wirklich mittlerweile eben auch als Unterhaltungskünstler, nicht, dass ich das extra gemacht hätte, nein, um Gottes Willen, nein. Aber ich habe gesehen, okay, das ist wirklich auch was Besonderes. Allerdings möchte ich dazu auch nochmal betonen, ich habe natürlich Themengebiete, die mich nicht interessieren. Und dann ist es da oben eine besondere Situation, dann versteht man vielleicht immer eine Frage falsch. Dann möchte man auch, wenn man unter Zeitdruck ist, mal reingrätschen. Dann grätscht man zu früh in die Frage rein, wird wieder zurückgestoßen. Und dann hat es eine ganz, ganz besondere Dynamik. Und das ist noch nicht mal der Weltrekord. Diese Show gibt es ja in vielen Ländern auf der Erde, unter anderem Kroatien, Počera. Und mein guter Kollege und Freund, Dejan Kutiga, hat mal 5 Punkte nicht geschafft. 5 Punkte, kann man sich nicht vorstellen. Ich habe die Fragen dann gesehen, habe sie auch übersetzt gesehen, die waren wirklich sehr schwer. Auch meine Fragen waren zum Teil echt nicht ohne. Und der hat 5 Punkte nicht erreicht. Mittlerweile ist er einer der besten Quizzer der Welt. Mhm. Und war es damals schon. Also das sagt jetzt nicht so viel über das Wissen aus.
Aber ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Auf YouTube natürlich alles für die Ewigkeit aufbehoben. Und da merkt man natürlich schon in diesen 2 Minuten, dass sie da auch ein bisschen die Fassung verlieren. Ne? Also sie merken, sie werden nervöser. Und dann kommt so eine Frage, Lessing, in welchem Jahrhundert? Und sie sagen 17. Und sie wissen es natürlich, ja, dass es das 18. ist. Und sie schlagen praktisch die Hände über dem Kopf zusammen, während sie die Antwort schon sagen. Ne?
Ja, richtig, richtig. Ich meine, das in 2 Minuten sind doch total schnell vorbei. Und dann dachte ich mir, wie konnte das nur passieren? Wobei so eine Jahrhundertfragen, ich merke halt den Druck, ich muss schnell antworten. Und auf diesen, ja, in diesem Finale, da hat man noch nicht mal Zeit, wirklich zu überlegen, sondern es ist Reizreaktionsmechanismus. Und ich muss dann wirklich total schnell eine Entscheidung treffen und vor allem sie aussprechen. Viele, die auf der Couch sitzen, glauben gar nicht, was für einen Unterschied es macht, diese Antwort nicht nur im Kopf zu haben, sondern sie auszusprechen. Das dauert erst noch mal eine halbe
Sofort.
Nein, es ist wirklich so, ich manchmal selbst, wenn ich mir die Sendung angucke, frage mich, na gut, das hätte ich doch noch eine halbe Sekunde schneller beantworten können. Nein, das ist ein Prozess, im Kopf eine Antwort zu haben und sie auszusprechen. Dann merke ich schnell, Natürlich, die Lessing-Frage kriege ich normalerweise hin, wobei ich auch hier nochmal betonen möchte, ich lerne keine Daten auswendig, aber wenn man zumindest mal sich mit Lessing beschäftigt hat und wenn man ihn einordnen kann, dann weiß man, welches Jahrhundert das ist. Das ist dann keine spröde Schulwissen, sondern man weiß es. Ne?
Völlig klar, das war die Ausnahmesituation. Ja. Ich meine, ich drücke ja den Kandidaten natürlich immer die Daumen am Schluss. Klar sollen die mit Gewinn nach Hause gehen, once in a lifetime im Fernsehen und dann vielleicht ein bisschen Geld. Ich meine, wieder Zufall habe ich auch die Sendung vom 1. Februar 2016 gesehen, als die Rekordsumme von 130.000 Euro auf dem Spiel stand. Und das waren 4 Kandidaten. Die haben 18 richtige Antworten hingelegt. Ich meine, da haben sie verloren. Aber da sagt man, ja, das gönne ich den Leuten aber, oder?
Ja, gut, ich wollte natürlich auch hier gewinnen. Das waren aber 4 Kandidaten im Finale. Das ist schon mal eine besondere Herausforderung. Dann hatten die auch im Finale wirklich gut gespielt und viele Punkte geholt. Und dann konnte ich es ihnen auch gönnen. Und dann weiß ich auch wieder, ach, so eine Summe, ich muss sie ja nicht zahlen. Also insofern kann die auch mal rausgehen. Tut der Sendung auch gut. Ich hätte trotzdem hier gern gewonnen.
Wie ist es denn eigentlich so, nach dieser 6-Punkte-Schlacht da oder Niederlage, wird man da eigentlich so von den Kollegen und Kolleginnen aufgezogen? Hallo, guck mal, unser 6 Punkte, Sebastian.
7 bitte, Leistung. 7, ja. 6 7 ist doch nicht was. Wobei natürlich ist immer eine Frage, wie man schaut. Ne? Also letztendlich, ich habe auch schon Kollegen gehabt, die weniger Punkte geholt haben im Finale, so Nettopunkte. Ne? Also es ist immer eine Frage, die 7 ist halt sehr plakativ. Nein, aber ich habe wunderbare Kollegen, die haben mich danach aufgebaut und die wissen ganz genau, das kann jedem dort passieren. Ja, die hatten alle Momente schon und nun habe ich genügend Sendungen, wo ich das eben unter Beweis gestellt habe und Meisterschaften. Insofern, wir sind eine ganz, ganz tolle Truppe. Wir verstehen uns alle großartig. Ja. Und man überlegt dann eher so, wie konnte das passieren und was kann man nächstes Mal besser machen? Also es ist wirklich wie im Sport.
Sie haben es natürlich mit Humor genommen. Ich weiß noch, wie Sie sagten so, ja, vielen Dank. Also Herr Bommes, der war fassungslos, ne?
Der war wirklich fassungslos.
Der Moderator. Und Sie sagten, naja, vielen Dank, es war eine schöne Zeit hier im Fernsehen.
aber das ist nochmal der Anspruch, den ich an mich selbst jetzt habe, klar, auch in diesen Momenten unterhalten zu können. Ich habe auch nochmal gesagt, jetzt habe ich einen neuen Rekord aufgestellt. Ich bin immer für Rekorde gut. Also wirklich. Das ist was wirklich neben den Fragen beantworten, dem Beantworten von Fragen jetzt für mich ganz wichtig ist. Ich möchte unterhalten und habe einen wirklichen Hang dazu.
Ja. Noch ein bisschen Mäuschen spielen, Herr Klößmann, mit Ihnen. Die Shows, die werden ja in Staffeln aufgezeichnet in Hamburg. Ne? Wie muss man sich das vorstellen? Werden das dann mehrere am Tag? Das ist ja dann noch ganz wahrscheinlich ganz schöner Stress, oder?
Ja, wir machen 2 bis 3 Sendungen am Tag, also pro Jäger maximal 2. Mehr schafft man nicht. Man muss es sich wirklich vorstellen wie ein Fußballspiel. Danach hat man ja einiges geleistet. Man ist auch teilweise K.O., weil das eine enorme Konzentrationsanstrengung ist. Nun, wir werden relativ spät abgeholt, ins Studio gebracht. Dann sind wir um 11 Uhr im Studio und dann geht die erste Aufzeichnung um 13 Uhr los. Gibt es noch einen um 16 Uhr, einen um 18.30 Uhr. Und danach kommen wir zurück ins Hotel. Das heißt, ich sehe in den Tagen relativ wenig von Hamburg. Und ich bin auch meistens immer noch da, wenn ich meine Sendung schon gemacht habe. Und dann ist ein Kollege dran, weil es macht ja Spaß. Ich gucke da gern zu.
Dann quiz ich mit.
Entweder bin ich dann hinten und tausche mich dann in den Pausen mit dem Kollegen aus oder sitze einfach da in meinem Jägerraum.
Und nach welchem Prinzip entscheidet sich, wer dran ist?
Naja, das entscheiden wir nicht.
Das wird entschieden.
Und dann gehen wir raus und dann haben wir unseren Gladiatorenauftritt. Also im Prinzip, wir sind wie Fußballer in der Mannschaft und der Trainer sagt dann, oder die Trainerin in dem Fall.
Wenn Sie wahrscheinlich jetzt nicht darauf antworten dürfen oder können oder wollen, ist es gut bezahlt? Könnte man allein davon leben?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie lang unsere Staffeln sind, wie viele Folgen man macht, weil kriegen halt eine Gage pro Folge. Bei größeren Staffeln könnte man, glaube ich, über die Runden kommen. So. Aber es ist nicht mehr die Zeit vom Fernsehen, wo man dadurch irgendwie reich wird oder so. Also die Zeiten sind wirklich vorbei. Zumal wir ja im Prinzip als Outsider in diese Welt gekommen sind. Keiner von uns hat gesagt, ich will jetzt irgendwie Medienstar werden oder so. Insofern, wir haben ja so keine Manager oder so, ne? Also, die das für uns aushandeln.
Sie entwickeln ja auch neue Formate mit, ne?
Ja.
Man hat mittlerweile das Gefühl, wenn man also so durch Privatfernsehen auch zappt irgendwie, dass es an jedem Tag 3-4 Rateshows in irgendeiner Form gibt. Und alle 3 Wochen ein neues Format, das mal weniger funktioniert, mal ganz gut ist. Ich habe sie mal gesehen in einem Format, Die Verräter hieß das. Ich habe es nicht kapiert, fand es auch irgendwie langweilig. Okay. Sie flogen irgendwie gleich raus und dann haben wir drüber gesprochen, als wir uns verabredet haben. Dann sagten sie ja, es war eigentlich ein prima Format und ich habe es auch mit erfunden oder so.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe das vorher. Das wäre schön, weil das ein sehr erfolgreiches Format ist. Weltweit. In Deutschland, habe ich gerade erfahren, gibt es glücklicherweise immer eine 2. Staffel. Ich glaube, die Quoten linear waren jetzt nicht so doll, aber dafür wird das ja mittlerweile auch viel in die Mediatheken.
Okay, dann habe ich was verwechselt. Ja. Aber was für Formate also haben Sie denn schon mitentwickelt? Nein,
zunächst, ich entwickle Wettbewerbsformate. Also die ganzen Wettbewerbsformate, die wir bei den Meisterschaften und bei so Quiz-Festivals und so weiter spielen, die aber meines Erachtens durchaus Potenzial haben, die man auch vor die Kamera bringen kann. Ansonsten bin ich im ständigen Austausch mit Menschen beim NDR oder in anderen Anstalten und Produzenten und wir entwickeln halt Formate. Das ist dann wie im Startup-Business, dann muss man das pitchen und dann wird es entweder übernommen oder nicht. Also ich habe ein Quiz quasi, was man über das Smartphone spielen konnte, mal beim DR gemacht, das Besserwisser-Quiz. Das lief dann ein paar Wochen und so bin ich halt ständig dabei, diese Sachen, die ich live teste, die dann auch entweder vor die Kamera zu bringen, aber ja.
Wissen Sie, diese 5-0 Niederlage nagt an mir. wollen wir noch eine Runde?
Ich will noch eine Runde. Einen Punkt machen, ich kann an dieser Stelle sagen, aber unbedingt einmal zum Deutschen Quizverein kommen, wenn so viel Spaß beim Quizen. Ja. Gott, keine Angst vor
der Blamage. Noch weniger. Also nochmal, okay. Nee, wir spielen jetzt mal eins gegen Sie. Ich meine, Sie waren da nicht dabei.
Das ist einfach nur zufällig so gespielt.
Diese Fragen hätten Sie jetzt gekriegt.
Bin ich gespannt.
Mal gucken, ich muss jetzt auch auf die Uhr schauen, dass wir das noch hinkriegen. Aber also, welches Kaiserreich endete als letztes? Deutschland, China, Russland?
Deutsches.
Deutschland, China, Russland, Kaiserreich. Ne?
Ja, ja,
also Deutschland endet 1918, Russland, aber wissen wir beide, ne?
Oder Russland und China noch. Genau.
Das ist Deutschland.
Ja.
Ein Punkt.
Eine gute Frage.
Was ist pflanzlich? Aha. Hühnerklein, Entengrütze, Gänseschmalz.
Ja, ich glaube, das wüsste ich
das auch. Das weiß ich auch. Das ist B, die Entengrütze. Ja. Wow, 2-2.
Jetzt läuft es aber. Auswahl der Fragen ist entscheidend.
Guck mal. Wie lange in etwa bevölkerten Dinosaurier die Erde?
Oh, das
genau
ist spannend.
Genau 1,6 Millionen Jahre, etwa 16 Millionen Jahre, mehr als 160 Millionen Jahre.
Naja, interessant ist erstmal, was ist ein Dinosaurier? Wir bezeichnen in der Regel alles als Dinosaurier, aber einige der Wesen, die man so noch irgendwie als Skelett irgendwo oder Skelettknochen sieht, sind nicht, wenn man Paläontologen fragt, Dinosaurier. Nun, Kreidezeit, Jurazeit, aber ich meine, so T-Rex, Triceratops, Jura, Kreide, es müssen aber 160 sein. 16 ist zu wenig. Also 1,6 sowieso nicht.
Ja.
Und allein die Zeit zwischen Jura und Kreide.
Ich hätte B genommen mit 16. 160 Millionen meinst du? Gucken wir mal. Tatsächlich, 160.
Aber wie gesagt, man muss immer aufpassen, nicht alle Dinosaurier sind auch wirklich Dinosaurier, ja, im paläontologischen Sinne.
Na gut, okay, da haben die Kollegen
jetzt das habe ich noch vergessen. Also Mathematik, Geografie, Fußball und Dinosaurier waren meine Steckenpferde.
Sie führen jetzt allerdings schon wieder und jetzt kommt noch die entscheidende Frage. Wir nehmen jetzt noch eine 6, ich könnte jetzt vielleicht ausgleichen oder so. Oh Gott, welches Kleidungsstück gibt es wirklich? Die Barfußschuhe? Den oben ohne Bikini, den rückenfreien Mantel. Ach Gott, ey.
Weiß ich nicht. Barfußschuhe.
Raten wir beide, ne? Oder?
Ja.
Ach, ich sag dir den rückenfreien Mantel. Hat wieder recht. Okay, also ich glaube, dass Sie mittlerweile durch Ihr Rateprofitum so einen siebten Sinn haben.
Ja, genau. Der Quiz-Sinn. Wobei, ich muss aber sagen, es ist mehr Wissen als Raten. Meistens. Hier habe ich viel geraten.
Wo würden Sie denn sagen, sind Sie so am blankesten, wenn Sie da sitzen und dann kommt eine Frage, wo Sie denken,
Tja, das ist eine gute Frage, weil ich ja ständig auf der Suche bin nach diesen Lücken und möchte die auch schließen. Ich vermute mal so im Bereich Flora bin ich wirklich nicht gut, obwohl ich das oft auf meinen Hemden trage, aber mir fällt sehr schwer, Blumen zu benennen. Dann gewisse Fragen auch aus dem Haushalt. Ich bin nicht der begnadete Koch. Das möchte ich jetzt dieses Jahr noch ändern. Das ist eines meiner Ziele, besser kochen zu können. Ja. Also ich liebe Kulinarik. Ich esse alles oder ich versuche alles zu essen und versuche mich ständig da weiterzubilden. Aber kochen selbst, ja.
Ich denke gerade, wenn Sie das so sagen, weil Sie sagten, Sie erarbeiten sich ja dann systematisch solche Gebiete dann oder so. Da könnte man Ihnen also ein Pflanzenlexikon schenken
aber nicht,
und im halben Jahr ist Herr Klüssmann
fit. Nein. Nicht so in dem Sinne, weil systematisch denken ja viele dran, okay, das ist jetzt ein Lexikon und das arbeite ich durch. Ich möchte nicht, dass ich das je als Arbeit empfinde. Also gehe ich entweder im Botanischen Garten oder suche jemanden, der es mir irgendwie näher bringen kann. Früher bin ich zum Beispiel mit meiner Oma durch den Schrebergarten gegangen und die sollte mir dazu was erzählen, also was sie mit der Blume verbindet. Also ich möchte es auf emotionaler Ebene, möchte ich gewisse Dinge erstmal erfahren. Und dann kann das Lexikon für mich spannender sein. Erstmal ist es vielleicht nicht ganz so spannend, wie es sonst wäre, wenn ich das irgendwo auch erfahren hätte. Vielleicht kann ich noch sagen, die stärksten Gebiete sind bei mir aber Wirtschaft. Da habe ich mal die Goldmedaille gewonnen. Bei der Quiz-Olympiade, also wirklich Bester der Welt bin ich dort geworden. Und Kunst. Also Kunst, ich gehe in jede Galerie, in jedes Museum und habe da, glaube ich, schon enzyklopädisches Wissen über Künstler und Kunstströmungen und alles.
Und wo sieht man Sebastian Klüssmann demnächst jenseits des Fernsehens? Was sind Ihre nächsten Pläne, Auftritte? Was steht auf Ihrem
Kalender? Ja, ich habe allerlei, eigentlich so 3, 4, 5 Auftritte im Monat öffentlich. Also beispielsweise in Wismar, bin ich in Nordhausen, bin ich auf der Bühne in Magdeburg. Muss mal durchgehen. Also ich habe nicht die klassische Tour, mit der ich quasi dann einmal rum, sondern ich bin ständig irgendwo auf den Bühnen. Und ansonsten mal gucken, ansonsten bin ich viel am Reisen. Dieses Jahr soll es nach Uganda gehen und Ägypten ist auch noch geplant. Aber dann wirklich nach Kairo und nicht nach Hurghada oder so, sondern ich möchte wirklich so in die Gebiete gehen, wo die Leute leben.
Und ab Mai dann wieder die nächste Staffel,
ne? Ja, natürlich. Ne? Ab Mai geht's wieder los, neue Staffel Gefragt, Gejagt.
Ich werde wieder zugucken, Sebastian Klüssmann. Jetzt sage ich Dankeschön, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk.
Ich danke.
Ein paar Worte sagen Sie uns noch zu Ihrem letzten Musikwunsch von Bas Luhrmann, australischer Künstler. Es wird erstmal gesprochen in seinem Song Everybody's Free, Wear Sunscreen. Ziemlich schräges Stück, ne?
Ja, es war sogar in den deutschen Charts. Und Bas Luhrmann ist den meisten sicherlich bekannt als Regisseur. Dann von Elvis oder Romeo und Juliet. Und der hat auch einen Hit gelandet mit, ich möchte mal sagen, etwas popphilosophisch. Kann man sich viel rausnehmen. Ich höre das immer ganz gerne und nehme mir den einen oder anderen Tipp raus. Ich finde es schnodderig interessant, philosophisch.
Und damit schließen die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche wird der Naturfilmer Rolf Steinmann zu Gast sein. Im Gespräch dann mit meiner Kollegin Tanja Runo. Ich und Herr Klüssmann wünschen Ihnen noch allen einen schönen Tag, eine gute Woche. Bis bald.
Ladies and Gentlemen of the Class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.